Hallo und herzlich willkommen zu Volume 77 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Der Europa League-Auftakt der ersten Mannschaft ist im wahrsten Sinn des Wortes geschlagen. In der Meisterschaft gab es ein nicht spielerisches Feuerwerk in Hütteldorf. Und heute geht es schon weiter im Cup gegen Leobendorf. Wir werden im heutigen Querpass auf all diese Partien je nachdem rück- oder ausblicken. Einen besonderen Schwerpunkt wollen wir heute jedenfalls auf die Zweier, a.k.a. Jacomini 09, legen. Nach dem eher unerfreulichen Tabellenzwischenstand nach 8 Runden haben wir uns erlaubt, bei Sportchef Andi Schicker anzurufen und ihn nach seiner Einschätzung zur zweiten Mannschaft zu befragen. Und nicht zuletzt wollen wir nach unserem viel besprochenen Interview mit Finanzstadtrat Manfred Eber im letzten Querpass noch einen kleinen Einblick in den aktuellen Klatsch und Tratsch zum Thema Stadion geben. Damenwahl fällt heute aus, weil as we are speaking ist Länderspiel. Und das machen wir heute ausnahmsweise in einer Zweierkette, quasi Innenverteidigung. Und ein Teil dieser Zweierkette aus Wien zugeschaltet, unser 12-Meter-Kolumnist und Autor von 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben, Jürgen Bucher. Hallo Jürgen.
Hallo.
Und mein Name ist, wie ihr meisten von euch eh wisst, Frank Wonisch. Und da wir verhältnismäßig viel zu besprechen haben und danach ja noch ein spannendes Spiel Salzburg gegen Salzburg stattfindet, lassen wir den Ball am besten gleich rollen im nächsten Querpass von Black FM. So, bevor wir an die eingemachten Themen gehen, Jürgen, gibt es noch ein paar Shoutouts. Hast du was vorbereitet?
Zwei Stück habe ich vorbereitet.
Bitte.
Erstens kam es rund ums Rapidspiel in Wien zu einer sogenannten Netzwerkveranstaltung. Sturm Graz hat die steirische Bubble verlassen. Kuratoriumsmitglied und Politikberater Thomas Hofer, der auch schon in einer der 60er-Nummern, glaube ich, rundum und um, bei uns zu Gast war, hat uns Rapid-Match herum eine hochrangige Runde versammelt, um Sturm außerhalb der Steiermark mal eine Bühne zu geben. Der Christian Jauch und der Andi Schicker haben dort vorgetragen und das Publikum waren neben so sturmaffinen Wiener Journalistinnen aus ORF und Radio und alles Mögliche, was es da so gibt. Unter anderem auch Sportminister und Sturmfan Werner Kogler. Finden wir gut, soll angeblich eine Fortsetzung bekommen und es ist nie schlecht, wenn man über seinen Tellerrand hinausschaut. Deswegen begrüßen wir diese Veranstaltungen sehr. Und das zweite Shoutout, nicht so erfreulich, eher peinlich wie immer, wenn es ums Grazer Stadion geht, ist der Liebenauer Rasen, ein Minenfeld, wie es der Coach Ilzer genannt hat nach dem Europacup.
Oder verglichen mit Linz, eine Wiesen.
Eine Wiesen, genau. Also Österreich ist offenbar besonders talentiert, wenn es ums Grün geht. Kennt man nicht so gut, schaut aus. Jedenfalls hätte der sowieso jährlich getauscht werden sollen. Dieser Rasen ist dann doch wieder einmal nicht passiert, hätte jetzt nach der Saison getauscht werden sollen, wird jetzt Gott sei Dank zumindest, wie es das möglich, vorgezogen. Und der Rasentausch in Liebenau findet in der Länderspielpause im Oktober statt. Was mir dazu aber auch wieder berichtet wurde, vorgezogen heißt, aus dem Budget der nächsten Saison wurde vorgegriffen, bedeutet wiederum, muss nächstes Jahr irgendwo anders eingespart werden. Das heißt, als hätte man es nicht eh schon mit Miete und so selber zahlen, wird jetzt der Rasen zwar getauscht, aber zahlen tun wir es trotzdem extra. Graz und sein Stadion, wie immer.
Anderswo gibt es nämlich so Rasensolarien. Da gibt es so Beleuchtungen für den Rasen. Anscheinend ist das Wellness für die Wurzeln. Und damit kann man auch dazu beitragen, dass also ein Stadionrasen, ein geplagter, wesentlich länger hält, als er das so grundsätzlich tun würde. Aber für die Lamperln fällt es auch in Graz. Also die haben wir nicht und somit können wir nichts bestrahlen und somit stirbt der Rasen einfach traditionell recht früh in Liebenau.
Jo, überall anders bringen sie es wo zusammen, wir offenbar nicht.
Nein, also es scheint wirklich schwierig. So ein Stadion scheint ein wirklich komplexes Thema zu sein. Aber lassen wir das, wir kommen da später ja nochmal dazu, oder?
Ja, bis ins Stadion gibt es heute auch wieder.
Genau. Bevor wir zum Stadion kommen, wollen wir aber mehr oder minder ein bisschen chronologisch beginnen, versuchen wir es zumindest. Letzten Donnerstag gab es eine europäische Nacht in Graz, ne? Europäische Nächte Folge 1 haben wir uns aufgeschrieben und dann haben wir uns dazu geschrieben, doch, zu wenig. Also letzten Donnerstag bis zur 75. Minuten waren wir in Liebenau recht zufrieden und glücklich und einer recht großen Sensation nahe, weil durch den Abstauber von Mr. Europapokal Willi Böwing war unser SK Sturm 1-0 in Führung gegen den Sporting Club do Portugal. Und dann kam eine Verkettung aus Gonçalves, Skerpen, Affengruber und Gyökeres. Und dann war der Ausgleich da. Und in Minute 84 trifft ein Halbrechtsverteidiger namens Diamandé zum 1:2 und angerichtet war der Kass. Jürgen, wie schade war das alles?
Ja, in vielerlei Hinsicht schade, weil man ja da mal beim Tormann anfangen muss, der ja unglaubliche Weltklasse abgeliefert hat, bis zu dem blöden 1:1, wo er den Ball einfach runterfallen hat lassen vor die Beine des Stürmers, was natürlich extra bitter ist, weil hätte das nicht stattgefunden, hätte er wahrscheinlich den Abend für Sturm gewonnen. Und da der Spielverlauf wirklich für uns war und wir eine Führung erzielt haben, in einem sehr guten Zeitpunkt, in einem sehr guten Zustand der eigenen Mannschaft und dann durch sowas den Turnaround quasi eingeleitet haben, ist es natürlich insgesamt sehr schade. Wiewohl man sagen muss, dass das, was dort eingewechselt wurde in Grün-Weiß, schon allererste Sahne war und für uns eine Nummer zu groß und zu gut.
Man muss dazu oder kann dazu auch noch sagen, Sporting hat jetzt am Wochenende das Spiel bei Rio Ave auch 2:0 gewonnen, hat durchaus rotiert, der Herr Amorim, hat einiges draußen gelassen und andere spielen lassen und es hat trotzdem recht sicher gereicht, wenn man sich den Zusammenschnitt anschaut. In der zweiten Halbzeit war Sporting eigentlich drückend überlegen, mit ein bisschen einer besseren Chancenauswertung hätten die noch deutlich mehr Tore erzielt und sind somit gegenwärtig Spitzenreiter in Portugal, gemeinsam mit Porto und einen Punkt, glaube ich, vor Benfica, die ja aktuell Champions-League-Gegner, also aktuell in derselben Champions-League-Gruppe wie der österreichische Meister sind. Ja, war ein bisschen schade, weil man hatte wirklich das Gefühl, da könnte eine große Sensation passieren und man muss ja sagen, auch ein X wäre ja voll in Ordnung gewesen. Und ich hatte ja zwischendurch sogar das Gefühl, die Portugiesen täten das X auch nehmen. Nur man hat dann ein bisschen das Gefühl gehabt, hinten raus haben uns die Körner gefehlt oder hat das nur mir so geschienen?
Ja, ich glaube einfach, dass die Wechselqualität dann im Endeffekt uns eingeknickt hat durch die Übermacht, die da plötzlich da war, vor allem im Mittelfeld. Die waren einfach plötzlich sehr, 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 sehr feldüberlegen, was vorher nicht so ganz schlimm war. Und irgendwann macht halt dann irgendeiner diesen Fehler, wie an der Strafraumgrenze beim Diamandé und dann irgendeiner geht dann halt auch wieder mal rein. Das ist halt dann so, wenn du schon hängst. Aber es ist wirklich schade, weil es war atmosphärisch super, es war der Spielverlauf super. Es wäre eine dieser Nächte gewesen, die man dann später noch Jahre bespricht.
Mhm. Amorim hat in der PK ja dann die Stimmung mit der bei Eintracht Frankfurt verglichen.
Ja, das ist sehr nett.
Ja, ist die Frage, ist das jetzt Nettigkeit oder hat er das ernst gemeint?
Na, ich glaube schon, dass die Stimmung in Liebenau vergleichbar mit anderen europäischen Stadien, wo der mitunter spielen wird müssen, gut ist und super ist. Also ob man das von der reinen Quantität mit Frankfurt vergleichen kann, weiß ich nicht genau. Aber es ist jedenfalls schon was los in Liebenau, wenn angerichtet ist, wie man so schön sagt.
Ja, quantitativ sind in Frankfurt schon ein paar mehr drinnen. Aber ja, also ich glaube, die Intensität, um mit dem Trainer zu sprechen, ist, glaube ich, auch auf den Tribünen recht hoch in Liebenau.
Genau, die Kurve spielt Ilzer Fußball.
Die Kurve macht Ilzer Stimmung. Ja, kleiner Ausblick nach vorne, wenn wir schon bei der Europa League sind. Der nächste Gegner ist der polnische Meister. Das vergessen viele, ob des unbekannten Namens, glaube ich, recht oft. Ne? Und ja, hat am Wochenende, soweit ich weiß, recht souverän, also recht souverän ist relativ, die waren schon relativ stabil vorne, 4:1, haben sich dann noch Tore eingefangen. Und schlussendlich aber dann 5:3 gewonnen. Hattrick vom neuen jungen Außenverteidiger David irgendwie, habe ich leider verdrängt, wie der heißt. Ja, so viel die News vom polnischen Meister. Wie blickst du da nach vorne auf dieses Spiel, Jürgen?
Eine sehr blöde Auslosung, weil jetzt kommt der Gegner, wo alle glauben, da gewinnen wir eh. Rakuf Częstochowa heißt es übrigens. Mhm. Die kleine Zeitung schreibt immer ganz konsequent Częstochowa, als würden dort immer nur die Deutschen regieren. Keine Ahnung, warum sie das machen. Wahrscheinlich können sie das andere nicht schreiben und haben deswegen das noch immer genommen. Wie auch immer, polnischer Meister sicher jetzt nicht unter uns einzuordnen von der Leistungsfähigkeit auswärts. Kalt ist vielleicht auch schon ein bisschen dort. Wird sicher kein ganz einfacher Ritt. Vergessen, wo die spielen. Die spielen ja woanders, wegen dem Stadion. Kurz ist mir entfallen, wo, aber in einer Nachbarstadt. Jedenfalls wird das nicht leicht und wenn man den Auftakt so verliert wie gegen Sporting und dann vielleicht dort auch nicht gewinnt, könnte das Ganze schon recht bitter sein. Also wir hoffen trotzdem das Beste. Leicht wird es sicher nicht.
Die Unterstützung in Polen wird ja nicht so überbordend sein, weil, wenn ich das richtig vernommen habe, gibt es keine organisierte Fanreise, also Anreise individuell, und es gibt so 750 Karten oder so, also das Stadion dürfte jetzt nicht Bombe groß sein. Ja, und dann noch diverse Sicherheitshinweise für eine Fanreise nach Polen, die man sich eh denken kann. Könnte ein trotz des kalten Wetters heißer Ritt für unsere Schwarzen werden, weil, wie gesagt, man ist wahrscheinlich nicht rein zufällig polnischer Meister geworden und hätte sich auch nicht durch Zufall fast knapp an Kopenhagen vorbeigeschwindelt in die Champions League. Also das muss man schon vorausschicken. Wir wollen hier nicht unken vorweg, aber sicher nicht die klassische Gmadewiesen. Ne? Zumindest nicht auswärts. Genau. Sonst noch irgendwelche Europacup-Anmerkungen?
Na, ich glaube, man sollte von Spiel zu Spiel blicken.
Genau. Wir blicken von Spiel zu Spiel. Gut, dann blicken wir auch im Spielkalender der Mannschaften des SK Sturm weiter. Die nächsten, die dann dran waren mit einem Spiel, und zwar gegen Horn, war die Zweier. Und angepasst ans Wetter des letzten Wochenendes war die Performance der Zweier so, geht so. Und im letzten Querpass haben wir versprochen, uns grundsätzlich dieses Themas mehr anzunehmen und haben unseren Field-Reporter Jürgen P. losgeschickt, um den Chef der sportlichen Abteilung bei Sturm, also den Andi Schicker, ein bisschen zu befragen und ein bisschen darüber zu reden, wie das ist, ob es da Jugendlichkeitsprobleme in dieser Truppe gibt und wie er die Performance der Zweier sieht, so nach 8 Runden mit noch keinem vollen Erfolg. Und man kann ja vorwegnehmen, die Statements vom Andi Schicker wirken jetzt nicht besonders besorgt. Oder habe ich das falsch verstanden, Jürgen?
Na, also wenn man sich das jetzt gleich anhören wird, man wird sehen, sagen wir mal so, dass er jetzt sicher nicht an den Nägeln kaut vor lauter nervös.
Na, dann hören wir da mal hinein.
Hallo Andi, wir haben einen eher holprigen Saisonstart bei der Zweiermannschaft zu verzeichnen und würden mit dir gern heute ein bisschen drüber reden, wie du die Lage dort einschätzt. Wie würdest du aus deiner Sicht die ersten paar Spiele in der zweiten Liga von Sturm 2 beurteilen?
Ja, hallo erstmal. Ja, natürlich ist es so, dass man, was jetzt die Punkte angeht, nach 8 Spielen 4 Punkte, dass das jetzt nicht zufriedenstellend ist. Aber trotzdem habe ich jetzt einige Spiele auch live verfolgt und ja, es waren der eine oder andere unglückliche Niederlage auch dabei. Am Ende war es auch oft so, dass halt wirklich oft kleine individuelle Fehler dann auch bestraft worden sind und das sicher auch das Hauptthema ist, dass man ja derzeit in der Defensive einfach zu viele Tore bekommen und darum auch so dastehen, wie wir jetzt dastehen. Aber ich sehe, dass jetzt auch gegen alle Gegner Möglichkeiten da waren, das Spiel am Ende dann auch vielleicht sogar zu gewinnen, und von dem her sehe ich, dass die Mannschaft absolut ligatauglich ist und für uns schon auch ganz, ganz wichtig ist, dass eben auch am Ende die Entwicklung der Spieler natürlich weitergeht, aber natürlich auch, dass die Liga gehalten wird.
Also du hast die nächste Frage eh schon vorweggenommen, das heißt, du siehst den Kader qualitativ in der Lage, diese Klasse zu halten?
Ja, definitiv. Ja, natürlich ist es oft auch fürs Trainerteam nicht so einfach, weil das eine oder andere natürlich auch als Spieler von der Kampfmannschaft runterspielen, und das ist oft auch sehr kurzfristig passiert. Das ist aber auch ein ganz normaler Prozess. Das gibt es bei jeder zweiten Mannschaft, das weiß der Tommy Hösele. Und natürlich ist das dann oft nicht so einfach, weil das Training in der Woche mit anderen Spielern oft dann passiert. Aber ich sehe die Mannschaft auf alle Fälle ligatauglich, und wir haben ja auch wieder spannende Spieler in der Mannschaft, und bin positiv auch, dass die ersten Runden jetzt auch ein gewisser Lerneffekt war und dass wir jetzt wirklich auch in den nächsten Runden bis zur Winterpause dann ordentlich punkten werden.
Du hast ja schon angesprochen, die Spieler, die rauf und runter wechseln, Johnston, Serrano, Geierhofer und so weiter. Wie schwierig ist es für den Thomas Hösele, oft sehr kurzfristig eben mit diesen zu planen oder nicht? Und wie, wie, wie einfach oder nicht einfach fügt sich das dann, wenn da jetzt manchmal drei dabei sind, manchmal gar keiner dabei ist? Wie ist das für den Coach der Zweiermannschaft?
Sicher keine einfache Situation, aber der Tommy macht das gut und er weiß auch die Rolle des Zweiertrainers. Also das gehört dazu. Für uns oder für die Kampfmannschaft ist es dann ja auch, für die Kampfmannschaftsspiele ist es dann auch wichtig, dass die diesen Rhythmus auch haben, ja, und dann auch noch nach unten spielen, weil 90 Minuten in der zweiten Liga ist besser wie jedes Training, und weil du einfach diesen Rhythmus dann auch sehr, sehr gut simulieren kannst, und dass das oft sehr kurzfristig ist, oder auch umgekehrt dann, wenn irgendwas ist, das dann vielleicht mit angeplant wird und der ist dann trotzdem erhoben, ja, das gehört dazu. Es ist natürlich oft dann auch für die Spieler, die was jetzt fix unten sind, nicht einfach, wenn du jetzt eine gute Trainingswoche hast, und dann kommt trotzdem einer runter und ist dann mehr oder weniger dem vorgesetzt, aber das gehört dazu, und das Thema gibt es in jeder zweiten Mannschaft, das gibt es überall, und ich bin aber sehr zufrieden, wie da auch die Kommunikation läuft. Das funktioniert echt mit Bindeglied, auch Günter Neukirchner hervorragend, und bin da wirklich auch froh, dass das so reibungslos und so gut funktioniert.
Aber man kann schon sagen, dass der Mehrwert dieser Möglichkeit für erste Liga, Erstmannschaftskaderteilnehmer unten zu spielen, wesentlicher ist für die selber Spielpraxis zu sammeln, als es der Zweiermannschaft tatsächlich qualitativ hilft, oder?
Nein, das sehe ich nicht so. Also ich finde jetzt auch, dass diese Spieler, was dann auch runtergespielt haben, das richtig gut gemacht haben auch teilweise. Also vor allem, mir geht es dann auch oft, ist jetzt auch keine einfache Situation, um 10:30 in Gleisdorf zu spielen, aber wie sie sich dann reingekaut haben, wie es marschiert sind, in den meisten Fällen jetzt auch Max Johnston oder Javi Serrano oder Niklas Geierhofer, jetzt um einige Beispiele zu nennen, Leon Krikic, was ja auch mittrainiert, das war schon in den meisten Spielen sehr, sehr ordentlich und gut. Also davor bin ich schon sehr zufrieden.
Jetzt haben wir das letzte Spiel in Horn 4:0 verloren. Horn ist jetzt nicht unbedingt der Aufstiegskandidat in der zweiten Liga. Da waren übrigens weniger Leute aus der ersten Mannschaft dabei und es gab gleich einmal 4 Gegentore. Ist das tatsächlich dann, war das ein Ausreißer nach unten, oder ist das eine Situation, mit der man in dieser Liga einfach rechnen muss, dass man manchmal einfach auch gegen eine mittelklassige Mannschaft 4:0 kriegt?
Ich glaube, da muss man wirklich auch differenzieren zwischen Ergebnis und dann tatsächliches Spiel, weil speziell in der ersten Halbzeit wir richtig viele Möglichkeiten gehabt haben. Ich glaube, der Leon Krikic hat 3 Möglichkeiten gehabt. Ist dann auch nicht gelungen. Das muss man dann auch junge Spieler mal zustehen. Dann war halt in diesen Spielen auch so, dass kein wenig Aufbäumen dann da war. Und dann ist man halt einmal gegen einen mittelklassige Zweitligamannschaft auch letztendlich vom Ergebnis her untergegangen. Sollte nicht passieren, aber am Ende ist mir jetzt auch wichtig, wie die Reaktion dann auf am Städten am Sonntag ausschaut. Und wenn ich dann sehe, auch wie viele junge Spieler jetzt auch gespielt haben und am Ende jetzt der Kader irgendwo ein Durchschnittsalter hat von 18, dann stimmt mir das positiv, dass auch hier relativ schnell auch eine Entwicklung passiert.
Apropos 18, Amadi Kamara ist 18 und über den wird recht viel gesprochen aus dieser Mannschaft. Wir haben mit Thomas Hösele schon über ihn geredet und der sieht ihn definitiv als einen, der in naher Zukunft einmal an die erste Mannschaft anklopfen kann. Teilst du diese Meinung?
Ja, teile ich. Es war so, dass er im Frühjahr Probetraining da war und das richtig gut gemacht haben. Dann haben wir uns entschieden, dass wir diesen Transfer auch durchziehen. Es war auch so, dass in der letzten Länderspielpause jetzt Anfang September diese 2 Wochen bei der Kampfmannschaft auch mittrainiert hat, und da hat er es so gut gemacht, dass wir jetzt fix in den Kader dazugenommen haben. Und mal schauen jetzt, wie sich das Idiata dann natürlich auch jetzt, wie schnell das der zurückkommt, ob das dann auch so bleibt. Aber jetzt ist er mal bis auf Weiteres auch oben dabei. Und gefällt mir einfach auch, wie er an die Sache herangeht, mit welchem Mindset er dann auch in die Spiele geht. Das ist einfach was, wo ich sage, der kann es weit schaffen.
Wen siehst du aus dieser Mannschaft noch mit Potenzial für die erste ausgestattet? Krikic ist im erweiterten Kader, wenn man Europa League spielt und so weiter. Wen hast du da noch am Radar?
Ja, es ist so, dass der Leon aus 2006er Jahrgang immer wieder oder im Kampfmannschaftskader ist und auch schon gezeigt hat, dass er es richtig gut macht. Aber das, glaube ich, kann man über mehrere Spieler dann auch so. Und es war ja auch dann bewusst so, dass wir unbedingt auch in die zweite Liga wollten, weil eben hier aus unserer Sicht eine perfekte Plattform ist. Und da ist jetzt auch für Leon wichtig, eine Saison oder möglichst viele Minuten hier zu bekommen, weil es macht mehr Sinn, in der zweiten Liga 90 Minuten zu spielen, wie jetzt auch 5 Minuten in der ersten Mannschaft am Wochenende in der Bundesliga. Also da wollen wir eben von allen Spielern, dass sie sich auf dieser Plattform zweite Liga dann zeigen, dort aber auch performen und dann auch so liefern, dass sie dann wirklich auch auf Sicht ein richtiges Thema für die Kampfmannschaft sind. Da gibt es den einen oder anderen, der was das richtig gut macht, aber es muss schon auch noch eine Entwicklung passieren, das ist definitiv so. Diese Spieler, die was halt oben jetzt dabei sind und sehr oft unten spielen, das sind nicht genau die was wir am weitesten sind.
Letzten Punkt noch zur Zweiermannschaft. Wir haben diese Situation mit den Heimspielen in Gleisdorf. Wie weit würdest du das als Wettbewerbsnachteil bezeichnen, wenn man zum Beispiel sich anschaut, wenn jetzt die Damen in der Grum spielen, was da gleich für ein Publikumsinteresse da ist und so weiter? Wie groß ist der Nachteil für die Zweiermannschaft, dass man da im oststeirischen Gemüse spielen muss, statt in der Stadt?
Ja, es ist natürlich, auf der einen Seite sind wir froh, dass es die Möglichkeit gibt, dass uns Gleisdorf die Möglichkeit auch dort gibt. Natürlich, wenn jetzt rein aus Sturm Graz Sicht wäre es natürlich anders besser und sollte, also wie schnell, dass das dann auch möglich geht. Ich glaube, ich habe jetzt vor kurzem ein sehr gutes Interview mit dem Stadtrat Eber gehabt und von dem her, wenn das möglich wäre, dass es eben da zwei Stadionlösungen gibt, dann würde die zweite Mannschaft eben Stadion bei uns, also in Liebenau spielen. Aber das ist ja jetzt, ja, denke ich, nicht so schnell umsetzbar. Von dem her müssen wir das so annehmen. Und ich bin dann auch kein Freund davon, diese Sachen dann als Ausrede herzunehmen und zu sehen, sondern vielmehr, dass ich sage, okay, wir müssen das eh so annehmen, wie es ist. Und am Ende stehen jetzt noch sehr, sehr wichtige Spiele im Herbst jetzt noch an und dass wir da wirklich aus von hinten ein bisschen wegkommen. Aber es ist auch noch sehr eng in der zweiten Liga und man sieht ja auch, dass sich zum Beispiel jetzt auch Liefering, die was ja auch eine ähnliche Mannschaft in der zweiten Liga hat, als sehr junge, auch sehr schwer heuer tut.
Kurze Prognose noch, jetzt kommt die Schnittpartie gegen Amstetten, wird wohl mehr oder weniger ein richtungsweisendes Spiel werden, oder? Für den weiteren Verlauf der Herbstsaison.
Ja, sicher, ein Schlüsselspiel. Amstetten steht mit einem Punkt da aus Oftspiel. Wir haben jetzt trotzdem aus Oftspiel viermal zumindest unentschieden gespielt. Es geht halt irgendwo dann dieser Dreier ab. Und auch wenn ich dann das weitere Programm mal anschaue mit Liefering, Stripfing, Dornbirn, glaube ich, haben wir noch. Also das sind schon dann Mannschaften, wo ich glaube, die sind ja absolut in unserem Bereich und da hast du dann wirklich auch mal Punkten und ja, auch vielleicht einen dreckigen Dreier einzufahren, was ganz, ganz wichtig ist.
Das nehme ich als gutes Schlusswort. Wir hoffen auf einen dreckigen Dreier im nächsten Spiel der Zweiermannschaft. Vielen Dank für deine Einschätzung.
Okay. Danke.
So, jetzt haben wir ihn gehört, den Andreas. Und was er so meint zum Thema Sturm 2 aka Jacomini 09, er sagt es noch immer nicht. Diskussionsfrage an uns zwei, ist da sehr viel Zweckoptimismus dabei, weil der Sportchef sieht den Kader ja als absolut ligatauglich.
Ja, ich glaube halt, dass er kann natürlich nicht sagen, dass dieser Kader nicht für die Liga ausreichend stark ist, weil das würde natürlich eine gewisse Unruhe auslösen, schätze ich einmal. Aber er klingt trotzdem so, als wäre das für das, was diese Mannschaft ja sein soll, nämlich der Wurmfortsatz der ersten Mannschaft, um erstens anderen Spielern Praxis zu geben und den Rest zu entwickeln und schauen, was sich dabei entwickeln lässt, sozusagen. Aber es ist schon so, dass er die Riesen Katastrophe der Defensive mehr oder weniger als kleine individuelle Fehler abtut und das Ganze so darstellt, als wäre das schon alles im Lot und es fehlt halt nur dieser eine Dreier, ist vielleicht schon ein klein wenig Schönrederei, wenn du mich fragst.
Es erinnert mich ein bisschen an die Analyse, dass bei Teixeira nur ein Tor fällt, ne? Und dann ist alles super. Ja, ich kann es vor allem, also er wird schon besser wissen, aber ich tue mir schwer, die Einschätzung zu teilen, weil gerade wenn man sagt, in der Defensive sind es nur individuelle Fehler, ja, es sind individuelle Fehler, aber vor diesen Fehlern gibt es immer eine Entstehungsgeschichte und die ist schon des Öfteren ein Multiorganversagen und dann ist es eben kein individueller, sondern ein, wie heißt denn das dann, ein kommunaler Fehler. Also jedenfalls ein mehrköpfige Fehlerquelle. Und
Verschuldensfamilie.
Sehr hervorragend, das klingt wie Versicherungsmathematik. Ja, also genau so sehe ich das. Und da denke ich mir, ja, also am Ende ist dann ein individueller Fehler, aber dass die Situation so entsteht, ist dann meistens schon eine Kette und ja, die beginnt meistens ein bisschen weiter vorne. Ja, wie auch immer, dass die wesentliche Aufgabe von der Mannschaft ist, quasi Spielpraxis für die von oben zu liefern, haben wir das in dieser Deutlichkeit schon mal gehört?
Es war sehr explizit ausgedrückt, dass man halt diesen Leuten, die oben nicht zum Zug kommen, aktuell sind es vor allem der schottische Mann Johnston und der Serrano und Geierhofer, die dort einfach 90 Minuten spielen können, auf einem zumindest einigermaßen Wettkampflevel im Vergleich zur ersten Mannschaft oder gerade im Europacup ist es natürlich gar nichts, aber trotzdem können sie dort 90 Minuten spielen und eine Wettkampfsituation simulieren, was sie im Training natürlich nicht können oder in 3, 4, 5, 6, 7 Einsatzminuten oben auch nicht. Und dafür ist dieses ganze Ding halt auch da und dafür ist es halt auch wesentlich, dass dieses Ding in dieser Liga bleibt, weil in der Regionalliga ist es halt dann wahrscheinlich nicht mehr zu gebrauchen.
Mhm. Ja, ich meine, da müsste man dann wahrscheinlich wieder viel konkreter verleihen und dann stehen dir die Spieler halt für deinen erweiterten Kader oben nicht zur Verfügung. Also als Kaderreservoir muss es wahrscheinlich wirklich so sein. Für die Entwicklung junger Spieler ist es wahrscheinlich eh auch wirklich richtig, dass der Schritt in die erste dann nicht ganz so riesig ist, wiewohl wir da das letzte Mal drüber geredet haben, oder das vorletzte Mal eigentlich schon, dass der Schritt in die erste ja auch aus der zweiten Liga ein riesengroßer ist bei der momentanen Kaderdichte oben. Also ja, man merkt schon, es ist ein bisschen ein unentschlossenes Projekt, also zumindest wirkt es auf mich so.
Ja, wenn man vor allem sollte man absteigen, was ja jetzt letztes Jahr schon nicht ausgeschlossen war und dieses Jahr wahrscheinlich wieder nicht ausgeschlossen ist, braucht man halt seinen Stripfing, so wie die Austria, damit man das halt kompensiert, weil nur mit Verleihen wird sich das nicht ausgehen, dass man das Gleiche simuliert. Da muss man halt dann wieder mit einem Kooperationsverein anfangen, wo man sich aber ganz explizit dagegen entschieden hat, um eben die Zweier zu forcieren. Vor Günter Kreisels Zeiten war das noch eigentlich. Ja, muss man schauen. Man muss halt irgendwie das ganze Ding so hinkriegen und er spricht ja von Thomas Hösele in den höchsten Tönen. Also ich schätze einmal, er vertraut ihm diesbezüglich, dass man das auch irgendwo und um die Ränge 10, 11 stabilisiert bis zum Frühling hin. Ich hoffe, es gelingt.
Ist ja da immer gefährlich, wenn der Sportchef in höchsten Tönen vom Trainer spricht. Ne? Aber
ich glaube, so sagen wir noch nicht, dass er angezählt ist, aber ich glaube, man muss halt trotz aller Nicht-Ergebnisrelevanz dieses Minimalziel muss man ihm halt geben und das muss er halt auch erreichen. Ich glaube, wenn er das nicht erreicht, ist auch ein Zweier-Mannschaftstrainer angezählt.
Ja, die Zweier spielt ja jetzt als nächstes gegen die nächste Du-or-Die-Partie eigentlich gegen Amstetten, die ja noch weiter hinten sind, wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe.
Um einen Punkt bis jetzt.
Da sollte man halt jetzt dann wirklich, glaube ich, anschreiben. Weil wenn man die jetzt theoretisch auch noch verliert, dann ist man halt ganz letzter. Und ob das dann so locker ist für die vielen ganz Jungen, die in diese Mannschaft nachgerückt sind, das darf man ja nicht vergessen. Wenn wir sagen, wir sind ein bisschen skeptisch bei dem Kader, hat das schon damit zu tun, dass da 5, 6 Spieler aus der letztjährigen Mannschaft verschwunden sind, irgendwohin in andere Ligen. Und das alles mehr oder minder aus der Akademienacht besetzt wurde, wo halt Jungs dabei sind, die eher so 16 und so sind. Und dass die vielleicht noch ein bisschen eine Adaptierungszeit brauchen, um in der zweiten Liga mitspielen zu können, ist klar. Nur man darf halt, glaube ich, den Punkte-Gap nach oben nicht zu groß werden lassen, bis sich die Jungs gewöhnt haben. Weil eins muss man schon positiv festhalten. Das ist jetzt meine Überleitung dann zu zwei Personen, die wir noch besprechen möchten. So vom grundsätzlich Spielerischen her hat man schon das Gefühl, dass die Jungs in der Liga das können. Oder sehe ich das falsch, Jürgen?
Na, es gibt vor allem einige Protagonisten, die es sicher können, zu denen wir jetzt ja kommen wollen. Mhm. Und ganz speziell ist da eben Kamara, Amadi Kamara in dieser Saison hervorzuheben, weil der tatsächlich auffällig ist in dieser Mannschaft und auch explizit jetzt von Andi Schicker gelobt wurde, vorher schon bei uns von Thomas Hösel, sehr gelobt wurde. Und dem man ganz offensichtlich was zutraut in Graz, weil das war ja ein Probetrainingsspieler, der aufgrund seiner Performance dort dann verpflichtet wurde. Also das ist ja jetzt nicht der ganz der normale Weg eigentlich. Der hat sich quasi selber angemeldet und ist jetzt da und wurde auch behalten. Also dem wird offenbar zugetraut, einer derer sein zu können, die da wirklich nach oben mal reinschnuppern können. Wie realistisch das bald ist, traue ich mir jetzt nicht einzuschätzen, weil da ist halt oben schon sehr viel unterwegs. Woran er vorbei muss, da müsste schon, glaube ich, ein gröberer Verletzungsteufel wüten, dass das bald so ist. Aber zumindest ist der perspektivisch, glaube ich, schon am Radar zu behalten, glaube ich.
Mhm. So wie der Herr Krikic.
Der sowieso, aber der eh schon länger eigentlich, oder?
Mhm. Wenn ich ja regelmäßig ganz gut finde, wenn ich Zeit habe, mir die zwei anzuschauen, shame on me, noch immer nicht live, die Herren Lieber und Ilic, also für die geneigten Sturm-Aficionados, die wissen das eh, und die es noch werden wollen, falls man mal die Zweier anschaut, diese beiden Herren, sehr beobachtenswert, sehr, sehr viel Spielwitz, sehr viel Spielverständnis, gute Dynamik, gutes Tempo, da steckt schon viel Potenzial drinnen, möchte ich meinen. Ja, und dann haben wir das letzte Mal ja, das ist fast ein bisschen sarkastisch, jetzt wie wir das letzte Mal drüber geredet, dass gar nicht so auffällt, wenn drei Mann aus der ersten unterstützen, das waren damals die Herren B-Eater, Serrano, Max Johnston und Nicolas Geierhofer. Und zum letzten Herrn, zum Herrn Geierhofer, hast du ja, glaube ich, mit Andi Schicker noch ein bisschen weiter dich unterhalten, oder bin ich da fehlinformiert?
Ja, da ging es einfach darum, ich hab ihn nur mal gefragt nach der Verpflichtung von Lavallee und den Hintergründen dazu, und er hat das halt gerechtfertigt mit Borkovic, sehr verletzungsanfällig in der Vorbereitung, und eben Geierhofer auch immer wieder körperliche Themen, und eben aus Sicherheitsgründen heraus in der Innenverteidigung wurde der belgische Leihspieler verpflichtet. Und es ging eben auch darum, dass es eigentlich der Plan gewesen wäre, Niklas Geierhofer zu verleihen, was aber dann sie am letzten Transferdrücker dann doch nicht ausgegangen ist, und man aber schon gerne hätte, glaube ich, aus Sturmsicht, dass der wo mal wirklich spielt und eine ganze Saison durchspielt, was natürlich momentan bei Sturm nicht drinnen ist, außer es passiert oben irgendwas. Und dass das schon im Winter möglicherweise nochmal ein Thema sein wird, dass der Niklas Geierhofer dann doch irgendwo anders Bundesliga spielt, zumindest zwischenzeitig.
Mhm. Okay, das ist ja eigentlich eine coole Perspektive, mal regelmäßig Minuten auf oberster Ebene zu kriegen.
Muss man sich halt auch raustrauen.
Genau,
aus der Komfortzone.
Als junger Spieler super finden und annehmen diese Chance. Mit der Erwähnung des Herrn Lavallee hättest du eigentlich schon den Übergang zum dritten Punkt gebaut. Der soll ich den gleich so verwenden, oder?
Von Lavallee zu Axel Lavallee?
Nein, so wollte ich es eigentlich nicht machen, aber der geht natürlich auch. Nein. Ich wollte die Zweikampforgie zu Hütteldorf besprechen, an der der Herr Lavallee ja teilgenommen hat. Ja, weil anlässlich der 35-Jahr-Feier der Rapid Ultras hat man sich in Wien was ausgedacht und hat nebenbei noch ein Fußballspiel veranstaltet. Und wir wollen zunächst einmal kurz über die Jubiläumsfeierlichkeiten was sagen, oder,
Jürgen? Ja, sicher, wenn man da was war ja hübsch, oder? Kann man nichts sagen.
Ja, farblich sehr ansprechend. Die erste Choreo, die man gesehen hat mit den Müllsäcken, das kennen wir ja aus Liebe, das haben wir schon mal gemacht, so was Ähnliches, die habe ich sehr gut gefunden, vor allem mit diesem Wechselbild. Da wäre ich zuversichtlich, dass das in unserer Kurve wahrscheinlich gar nicht geht. Aber vielleicht habe ich da jetzt vorgegriffen. Und die zweite Choreo mit diesen komischen Rollfahnen nach unten, die war ein bisschen fad. Aber wie es halt dann feuriger wurde, muss man sagen, schön, dass die Herrschaften in Hütteldorf jetzt auch Silvesterfeuerwerk spielen anlässlich von Jubiläumsfeierlichkeiten. Haben sie sich bei uns gut abgeschaut, ist in Ordnung, sollen sie machen. Ja, jedenfalls, wie gesagt, wegen Rauch ist es insgesamt 104 Minuten langes Fußball-Bundesligaspiel gewesen, über das dann im Nachgang auch wieder sehr, sehr viel, vor allem medial, diskutiert wurde, ob das notwendig ist und ob man das braucht oder ist das nur gefährlich oder. Und ich weiß ja, du hast auch einen anderen Podcast zu diesem Thema bestritten, Jürgen, aber die Black FM Hörerinnen und Black FM Hörer kennen den vielleicht nicht. Vielleicht magst du deine grundsätzliche Meinung und Haltung zu diesem Thema hier nochmal kundtun.
Ja, ja, es ging in der 90-Minuten-Bubble darum, dass dort auch andere Meinungen vorherrschen, dass das natürlich, dass man, warum muss man denn das machen und hin und her. Meine wesentliche Aussage dazu ist, oder mein Standpunkt zu dem Thema ist, dass man, wenn man sich zu einer organisierten Fanszene bekennt und diese gerne haben möchte und auch diese Stimmung, die dort produziert und erzeugt wird, als Teil des Fußballerlebnisses versteht, so wie wir das tun, also ich spreche jetzt für die Black FM Redaktion, glaube ich, im Kollektiv, dann gehört sowas dazu, und vor allem, wenn es ein Fest zu begehen gibt, dann muss man sich halt auch mal was überlegen, und da kann man dann durchaus auch mal eine Fackel anzünden, die dem anderen ja eh nicht wehtut und der sich vielleicht auch gern anschaut. Das da irgendwie in die Skandalisierungsecke zu treiben, wie das auch der Bezahlsender mitunter nach unserem Spiel, der Bastion Nord Aktion, versucht hat, was ja Gott sei Dank von unserem Affengruber eh weggelächelt wurde im Studio, gemeinsam mit dem Ziereis, der auch dort gesessen ist, war eh wunderbar. Es ist halt in Wirklichkeit Teil, wenn man Stimmung mag, wenn man Fußballerlebnis haben mag und nicht Fußballprodukt anschauen will, wie bei Red Bull oder anderswo, dann gehört das dazu, und das ist dann auch was wir gerne toll und gut finden mögen. Und das lassen wir uns, glaube ich, auch nicht ausreden von irgendwelchen Moralaposteln, die glauben, man vertreibt irgendeinen Familienvater mit seinem Kind aus dem Stadion, nur weil er einmal einen Rauch sieht.
Nein, also erstens glaube ich das nicht, weil grundsätzlich sind die Familiensektoren eh immer weit weg von den Wüden. Und das ist das eine. Und das zweite ist, dass ja auch der vorher zitierte Bezahlsender und andere Sportsender, wenn sie schnelles Autofahren im Kreis übertragen und ein Holländer gewinnt und dann dort die orangen Rauchtöpfe hochgehen, die immense Stimmung gelobt wird, und das ist dann ganz grandios. Wenn es im Fußballstadion passiert, sind es dann immer ein paar Wahnsinnige, die sich da selbst in den Mittelpunkt setzen wollen. Also ich verstehe dieses zweierlei Maß, mit dem gemessen wird, nicht. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist genau das, was du sagst, wenn man sich zu einer aktiven Fanszene bekennt und es nicht so Tode regulieren will wie in anderen europäischen Ländern, und darauf sollte man als österreichische Liga durchaus stolz sein, dass das bei uns eben nicht so ist, dann gehört das eben dazu. Und wir haben ja in der Vorberichterstattung zum Euroleague-Spiel gegen Sporting Stimmen aus Portugal in unserem Querpass gehabt, die unter anderem davon berichtet haben, dass die Bilder vom Cupfinale und von unserem Spiel gegen Salzburg in Portugal heute halt die Runde gemacht haben und man in Portugal sehr begeistert war davon, was da in Österreich stimmungsmäßig in den Stadien abgeht. Und auch die Freunde, die da waren, haben gesagt, sie sind schon sehr gespannt auf diese Stimmung in diesem Stadion, weil sie kennen ja nur Bilder, und die waren dann auch im Nachgang sehr angetan von der Stimmung. Und da muss man schon sagen, das gehört zum Produkt, wenn man es so sagen darf, österreichischer Fußball und österreichische Liga dann auch dazu. Und wenn wir schon spielerisch nicht alles vom Platz fegen können, können wir zumindest als Gesamterlebnis Fußball, Stadien, österreichische Nettigkeit, aber dann fast südländische Stimmung auf den Tribünen, da kann man schon auch was kreieren, finde ich. Und das sollte man hochhalten in einer Liga, die ein bisschen dazu tendiert, furchtbar fad zu werden. Wunderbare Überleitung, Herr Wonisch, zum Thema Sport. Ich habe vorher schon gesagt, 104 Minuten Bundesliga-Fußball waren es, weil Schiedsrichter Ebner, hast du, glaube ich, heute ein bisschen unterbrechen musste. Manche sprachen von einem Spitzenspiel, ich sage eher Zweikampf-Orgie. Wie siehst du das, Jürgen?
Ich glaube, es war beides. Man hat einfach gesehen, dass das Rapid hat ja so ein Auf und Ab im Moment von Juche und wieder zu Tode betrübt. Aber man sieht, dass dort mit den ganzen jungen Eigenbauleuten dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit schon was entstehen wird, was wieder kompetitiv sein wird im langfristigen Liga-Modus. Also ich glaube, da kommt schon was. Man hat das bei diesem Spiel, haben sie einen ihrer besseren Tage erwischt, leider für uns. Und deswegen war das immer ein Spiel, so wie es war. Und das war im Endeffekt, glaube ich, ein gerechtes Unentschieden all along. Auch wenn Rapid möglicherweise durch die 1-Million-prozentige Chance, die in den Rauch hineingeschossen wurde, doch gewinnen hätte können. Und natürlich war es wahnsinnig intensiv, wie unser Trainer wahrscheinlich sagen würde.
100% wuchtiges Intensitätsfestival. Ne?
Es war jedenfalls launig zum Anschauen. Das war nicht eins der faden Fußballspiele.
Nein, war es eh nicht. Was mich zur nächsten Frage bringt, das haben wir in unserem Black FM-Team internen Chat ein bisschen diskutiert, ob wir gerade in einem Dilemma stecken, weil wir alle das Gefühl haben, Spielerisch sind wir nicht am gleichen Level wie in der letzten Saison, aber man sieht es halt noch nicht so richtig an den Ergebnissen. Ist das eine gefährliche Entwicklung oder wie siehst du das?
Es kann beides werden. Es kommt jetzt darauf an, wie es weitergeht. Es ist momentan die Ergebnisniveauschere, haben wir es, glaube ich, ins Skript geschrieben. Mhm. Wir spielen schon ein Stück weit nicht so wie in der letzten Saison. Das kommen wir jetzt später dazu, warum vielleicht. Wir haben aber mehr Punkte als letzte Saison zum gleichen Zeitpunkt. Und das ist ja im Prinzip ein Glücksfall eigentlich. Wir hätten ja, wenn es ein bisschen komisch gelaufen wäre, auch schon eventuell 6 Punkte weniger haben können diese Saison. Mhm. Deswegen würde ich es momentan mal als Glücksfall nehmen und ich hoffe, der Rest zieht nach, auch wenn gewisse Personalien möglicherweise wieder zur Verfügung stehen oder da gewisse Dinge noch adaptiert werden können. Also nehmen wir es mal als Glücksfall, weil ich habe schon den Eindruck, dass man das intern schon auch ein bisschen weiß und sich deshalb nicht in Sicherheit wiegt, ob der vielen Punkte, die wir haben.
Mhm. Ich meine, letztes Jahr haben wir natürlich 5 € ins Phrasenschwein das Momentum auf unsere Seite gebracht mit dem Heimsieg gegen Midtjylland, der ja dann einen unglaublichen goldenen Herbst eingeläutet hat mit 100.000 Siegen in 20 Tagen. Das haben wir diesmal ja nicht ganz so geschafft und die Performance gegen Rapid war dann schon ein bisschen von schweren Beinen auch getragen, zumindest hat man das Gefühl gehabt. Und in dem Spiel hat man gesehen, wie sehr uns ein bisschen Schnelligkeit helfen tät, womit ich dir jetzt, glaube ich, eine schöne Brücke gebaut habe zur Frage. Wir hätten ja grundsätzlich einen schnellen Stürmer. Leider ist der nicht ganz gesund. Also soweit wir wissen, beginnt da das Training, aber du hast da hierzu an die Schicker noch was gefragt und da könnte man ja noch könntest du ja noch kurz berichten, was da. Ja,
da gibt es also von unserem schnellen Stürmer, den wir ja verpflichtet haben, namens Sidi Yatta, der hat sich natürlich mit monströsem Pech nach ein paar Minuten in Alltag verletzt. Der wäre ja der gewesen, der uns eigentlich diese Geschichte bauen hätte sollen wie letzte Saison. Seitdem Mega weg ist, hätte er diesen Platz einnehmen sollen und gemeinsam mit Vodacik eben vorn dieses Ping-Pong zwischen schnell und stark in der Box bilden sollen. Das ist natürlich jetzt nicht passiert, weil er nicht zur Verfügung steht mit Wirbelbrüchen oder was auch immer das war. Mhm. Ist aber laut Andi Schicker jetzt wieder voll im Mannschaftstraining, also es ist schneller gegangen als gedacht. Und ist, wenn irgendwelche Tests und Drehbewegungsgeschichten auch noch standhalten und funktionieren, ein Thema für den Oktober. Das heißt, man könnte da möglicherweise an einer Schraube drehen, wenn dieser Mann, der eigentlich ein gewisses Momentum wieder bringen hätte sollen, in das Spiel von Ilzer dann wieder zur Verfügung steht. Also wir können mal auf ein baldiges Wiedersehen, hoffentlich ein längeres, mit der Neuverpflichtung hoffen.
Würde natürlich extrem helfen, hat man gegen Sporting gesehen, hat man auch phasenweise gegen Rapid gesehen, dass ein bisschen mehr Tiefgang gut gewesen wäre, da und dort, vor allem dann, wenn Rapid einmal ein bisschen weiter rausgerückt ist. Wie hast du das systemisch eigentlich gesehen gegen Rapid? Ich habe ja festgestellt, dass das eigentlich vom Zoki Barisic bevorzugte 4-2-3-1 gegen den Ball die meiste Zeit eigentlich aus meiner Wahrnehmung ein 4-3-3 war, weil Majulu in der Mitte und Krühl und wie heißt der andere? Kühn, glaube ich?
Kühn war unserer.
Schon sehr hoch gestanden sind. Also ich habe da eher ein gegen den Ball in 4-3-3 gesehen, womit sie dann, also die Mitte mal ziemlich gut zugemacht haben und irgendwann habe ich seltsam gefunden, dass wir es so viel durch die Mitte versucht haben, wogleich nämlich eigentlich theoretisch die Position unserer Außenverteidiger eh hoch gewesen wäre, nur die haben halt leider momentan beide nicht gerade die beste Phase ihres Schaffens, also das gilt für mich ein bisschen für Yusuf Kasibegovic wie auch für den Schnecki. Weil über außen wäre vielleicht ein bisschen mehr gegangen mit dieser handelsüblichen und etwas konservativ aufgestellten Viererkette von Rapid, die er dann doch schieben muss, wenn wir auf einer Seite verdichten. Und gerade da hätten sich dann natürlich auch Räume hinter der Kette aufgetan, die wir halt momentan nicht so richtig bespielen können. Was schade ist, aber wenn das stimmt, dass Idiata im Oktober zurückkehrt, wäre das ja toll.
Aber das mit der Nichtnutzung der Außenbahn, der Schienenspieler, wie es unser Trainer nennt, ist ja schon mehrmals aufgefallen in dieser Meisterschaft. Das war auch bei einem Spiel in Altach, wo wir nicht so gut ausgeschaut haben, auch schon der Fall, wo ganz viel Platz gewesen wäre und wir aber außen gar nichts gemacht haben und immer wieder und wieder und wieder diesen Murks durch die Mitte versucht haben, wie auch jetzt bei Rapid, wie auch teilweise gegen Red Bull, was aber ganz gut funktioniert hat eigentlich. Also offenbar, entweder ist das System und man will das nicht mehr in der Art und Weise durchführen oder man kriegt es aktuell einfach nicht hin. Also da müsste man mal genauer nachfragen zu diesem Thema.
Also mein Gefühl sagt mir, man will das schon, weil es halt einfach eigentlich auch systemisch die größte Stärke wäre, die so hochschieben zu können, das Spiel auf die Seite zu ziehen und dann damit auf die eine Seite zu ziehen und auf der anderen freizuräumen und dann sehr viele Räume eigentlich zu haben, gerade für die raumgreifende Art, mit der der Schnecki spielt oder mit der ja auch ein Max Johnston spielen würde, wenn er mal Platz vor sich hätte. Ich glaube, das System ist schon so gedacht. Ich sehe halt eher die Situation, dass man auf beiden Seiten verhältnismäßig hohe Ballfehlerquote in der Offensivbewegung momentan produzieren. Und das siehst du ja natürlich als Mitspieler auch. Und ich befürchte, dass da halt dann manchmal der Pass auf die Seite hinaus, der eigentlich per Skizze und per Spielplan und per Passmuster gespielt werden müsste, dann nicht stattfindet, weil man sich eher wegdreht und den Ball dann doch wieder jemandem gibt, von dem man weiß, der ist jetzt gerade ein bisschen besser in Schuss, besser drauf, verarbeitet die Kugel schneller, besser, sicherer, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in die richtige Richtung. Also das kennen wir ja aus dem Serverfußball spielen und ich glaube halt, dass das ein Stück weit im Profifußball auch noch so ist. Und mir kommt ein bisschen vor, wir spielen da manche Bälle einfach nicht mit der Überzeugung raus, mit der wir es letzte Saison noch rausgespielt haben und das liegt, glaube ich, ein bisschen an der individuellen Konstitution unserer Schienenspieler, wie du sie gerade genannt hast.
Bei Schneck habe ich ein bisschen so ein Déjà-vu, weil ich war ja nicht gleich Fan, ganz am Anfang.
So kann man es sagen, ja.
Muss man ganz ehrlich sagen und er hat ein bisschen diesen Murks jetzt wieder drin, dieses hoppertatschige Gestolpere und dieses so stolpernde Ball mitnehmen, das dann oft irgendwie sehr, sehr ungut ausschaut. Das ist jetzt ein bisschen so ein Rückfall. Der Ralle hat ihn kaputt gemacht mit seiner Kritik. Na, stimmt nicht, hat vorher schon angefangen. Aber das ist nicht das gleiche Level wie auch in vielen anderen Bereichen. Das haben wir wieder beim Einstiegsthema der Diskussion zur Meisterschaftsrunde, dass da einfach auf allen Teilen nicht das gleiche Niveau abgerufen werden. Also teilweise schon, aber in einigen Teilen dann doch wieder nicht. Sehr, sehr stark ist Stankovic im Moment, finde ich. Also die Mittelfeldzentrale ist schon eine Wucht. Hilft uns schon viel weiter, finde ich.
Ja, nicht in jedem Spiel gibt es auch Spiele, wo die Passquote vom Stanko auch nicht gerade die horrendeste ist, aber ja, also grundsätzlich, ohne ihn wäre es wahrscheinlich deutlich finsterer im defensiven Mittelfeld. Apropos finster, wie trübsinnig stimmt es dich eigentlich, Jürgen, dass wir zum wiederholten Male einen Umfaller der Bullen aus Waldsitzenheim, ich meine damit die Niederlage gegen Blau-Weiß Linz, nicht nutzen können, um sie ein bisschen unter Druck zu setzen? Die HWs sind noch immer am Punkt vor uns.
Ist natürlich psychologisch total deppert, weil wenn du jetzt schaust, wie das weitergeht, jetzt spielen wir gegen die WSG und dann ist bald einmal Länderspielpause. Wenn wir da jetzt vorne gewesen wären, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir über die Länderspielpause hinaus bis fast Ende Oktober Tabellenführer gewesen wären, was psychologisch natürlich ein Booster ist. Also das ist eine vertane Chance, aber ich habe jetzt eh die Cassandra gemimt vorher schon. Ich habe es ja gewusst, dass das passieren wird, weil das immer dann passiert, kommt mir vor. Das ist jetzt natürlich statistisch wahrscheinlich nicht haltbar, aber es ist halt leider so, dass wir diese Konstanz dann doch nicht hinkriegen, dann die Sollpunkte einzufahren, wenn die Chance da ist. Und das ist halt dann meistens der Unterschied zu Red Bull. Und jetzt fallen sogar einmal gegen einen völlig außergewöhnlichen Gegner, wo das niemand erwartet hätte, zu Hause um, was ja in Wirklichkeit dann ein Six-Pointer für uns gewesen wäre. Und das nutzen wir halt dann auch wieder nicht. Schade, psychologisch vor allem. Weil der eine Punkt ist jetzt der eine Punkt, das ist ein bisschen wurscht, siehe auch Tabellenteilung dann, aber trotzdem ist es psychologisch ein Malheur.
Ja, also statistisch belegbar, was, glaube ich, schon so ist, außer im Cup sind wir schwerfähig, Salzburg in entscheidenden Spielen wirklich zu erwischen. Also so am Saisonanfang erwischen wir sie hin und wieder mal. Ne? Und im Cup haben wir es auch schon zweimal geschafft, also einmal im Finale und letztes Jahr am Weg dorthin. Aber in der Liga habe ich so das Gefühl, hakt es ein bisschen wenn in den Duellen mit den Salzburgern und auch immer in den Spielen, wo die Salzburger runterladen, ist dann der Rucksack der Chance, sie jetzt wirklich unter Druck zu setzen, für unsere Jungs anscheinend immer ein bisschen zu schwer. Ich weiß nicht, ob da mental overgepowert wird in der Kabine oder zu wenig, keine Ahnung, aber irgendwie, da hakt es.
Ich glaube, der Matthias Berthold fehlt es ja.
Der Skifahrer fährt?
Nein, glaube ich nicht. Aber das Absurde ist ja auch, in den direkten Duellen sind wir ja meistens ergebnistechnisch auch ganz gut unterwegs mit einigen. Also nehmen wir mal die Saisonfinale letzte Saison weg, aber in direkten Duellen sind wir ja nicht so schlecht unterwegs gegen Red Bull. Wir verlieren es ja in den nicht direkten Duellen. Wenn die Chance da ist, woanders punkten zu müssen, da lassen wir auch wie. Gegen sich selber sind wir eh ganz gut unterwegs.
Ja, und in der Meisterrunde, ne? Hat es uns immer.
Ja.
Genau. Gut, jetzt haben wir vorher das Cup-Finale gegen die Salzburger und das, was war das, Viertelfinale, ne, weiß ich nicht mehr, ich glaube, oder Achtelfinale, keine Ahnung, saukalt in Salzburg war das, angesprochen. Sind wir beim Thema Cup, seit letztem Jahr wieder absolutes Lieblingsthema von uns Schwarzen. Kleiner Ausblick, nächste Cup-Etappe. So viel sei verraten, währenddem wir hier sprechen, ist das Spiel noch nicht im Gange, währenddem ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, es hört, kann sein, dass der Cup schon rennt, dann ist das, was wir jetzt tun mit dieser Vorschau für euch, ein bisschen obsolet. Unsere Schwarzen treffen am Mittwoch um 19 Uhr auf den Regionalliga Ostachten SV Leobendorf. Nicht Leoben und nicht Leobersdorf, sondern Leobendorf.
20 Kilometer außerhalb von Wien Richtung Krems, wenn es wer genau wissen will.
Sehr, wenn wer hinfahren will, genau. Das Stadion dort hat einen unfassbar sympathischen Namen, heißt nämlich Franz-Haas-Stadion und fasst die für so einen Dorfplatz stattliche Anzahl von 1200 Menschen. Jürgen, hast du dich auf Leobendorf irgendwie vorbereitet oder soll ich ein bisschen was erzählen über den
Gegner?
Du
sollst ein bisschen was erzählen, weil ich habe mich nicht vorbereitet. Ich möchte aber mutmaßen, ohne das recherchiert zu haben, dass Franz Haas ein ehemaliger Bürgermeister von Leobendorf war.
Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Ich habe es einfach nicht gefunden, dass der Haas heißt. Was ich sehr wohl recherchiert habe, ist, wie ich schon gesagt habe, Leobendorf auf der 8. Stelle in der Regionalliga Ost. Bis Ende August lief es wie am Schnürchen für die Leobendorfer. Da haben sie fast alles gewonnen. Seit 25.08. ist das ein bisschen abgerissen, weil seit damals haben die nichts mehr gewonnen und nur ein oder zweimal unentschieden gespielt. Also das Mojo is not high in Leobendorf. Was mich direkt zum Kader von Leobendorf bringt. Ich habe mir den angeschaut und ich muss ehrlich sagen, ich hatte vorher genau gar keine Ahnung, wer dort kickt und habe dann ein paar Namen entdeckt, die man kennen kann. Thomas Bartholomä habe ich zum Beispiel gefunden, den kann man kennen, muss man jetzt nicht kennen. Sascha Viertel kann man kennen. Dusan Lazarevic kann man kennen, das ist by the way einer von zwei Legionären dort. Den kann man vor allem aus seiner Vergangenheit in der, damit jetzt kein Blödsinn redet, ich glaube in der Rapid-Jugend war der Typ. Ja genau, in der Rapid-Jugend und dann hat er auch in der Regionalliga Ost hin und her gewechselt. Da kann man Dusan Lazarevic erkennen. Und jetzt habe ich eine grundsätzliche Frage an dich. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du was damit anfängst. Jürgen, was sagt dir der Name? Marco Sahanek.
Marco Sahanek sagt mir, dass das ein Fußballer ist, der relativ oft das Tor trifft eigentlich. Aber ungefähr jedes Jahr, wo er anders gespielt hat, seit er kickt, profimäßig.
Mhm, fühlt sich
und so, ein bisschen. Und zwar in unglaublich fantastischen Destinationen, von Schwadorf ausgehend bis zu Hiberniens Paola in Malta. Und dann auch noch in North East United FC, was auch immer das ist. Aber wahnsinnig lustige Destinationen und fast überall hat er Tore geschossen, wo er war.
Mhm, genau.
Und er hat aber nirgendwo mehr, glaube ich, als 40, 50 Spiele gemacht.
Ja.
Am längsten war er beim FAC.
Ein ruheloser Geist. Ja, Marco Sahanek, mittlerweile auch schon 33. Grundsätzliche liebste Arbeitsstätte im offensiven Mittelfeld, darum auch mehrere Tore. Und den kann man eben aufgrund seiner Vita ein bisschen kennen. Wen man auch noch kennen kann, ist Oliver Branić, der ist im linken Mittelfeld zu Hause. Und ist ungefähr für die anderen Tore von Leobendorf verantwortlich, die Netta Sahanek oder der Marco Miesenböck geschossen hat. Den kann man kennen, weil der war mal in Ried. Und dann sind wir, glaube ich, ziemlich zusammengerammt mit den Spielern, die man kennen kann. Wenn man noch kennen kann, ist der Trainer Sascha Laschet, ja, schon seit 2017 dort tätig, schon fast der Vereinslegende, den könnte man auch noch kennen. Zume ist über Leobendorf zu sagen, meistens sowas wie ein 3-4-2-1 und ja, bei allem Respekt, den wir dem Kader jetzt gewidmet haben, ich denke, das war ausreichend Respekt für diesen Kader, muss man schon sagen, meine Meinung, trotz allem ist es ein Gegner, den man wahrscheinlich wird überwinden müssen. Oder? Da stimmst du mir, glaube ich, zu, oder?
Naja, das müssen wir nicht wirklich diskutieren. Mhm. Ist die Kategorie Pflichtsieg, auch wenn es das natürlich im Cup andere Gesetze bla bla nicht gibt. Wenn wir das verlieren, ist natürlich Arsch. Nicht? Mhm.
Ja, ich glaube, man sollte aufgrund des momentanen Leistungsverlaufs bei uns, man sollte nicht einmal Probleme haben. Also ich glaube, es wäre gut, wenn man das sauber, nüchtern abarbeitet, ohne Trara.
Ja.
Weil drüber kommen ist er 2-1 in der 96. Nach, ne?
Ja, müsste sowas sein. Man führt schnell 2-0 und schießt dann in der zweiten Halbzeit noch eins und der Käse ist gegessen.
Das Sprichwörtliche, ja. Und grundsätzlich ist es ja so, dass man mit dem Los ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich eh zufrieden sein kann, weil es gibt ja auch andere Paarungen in diesem Cup, wie zum Beispiel Leoben gegen die WSG, wo man sagen muss, wir nehmen am Dienstag auf, wie ich das letzte Mal reingeschaut habe, war Leoben gerade gut vorne gegen die WSG, weiß nicht, wie es ausgehen wird. Ried gegen den WRC, die Admira darf gegen Hartberg ran, Rapid gegen die berühmt-berüchtigte Union Gurten, Union Raiffeisen Gurten und natürlich, vor einer Viertelstunde hat es begonnen, das Salzburger, wie nennt man das, Hassduell der Austria Salzburg gegen die Dosendependance. Ja, also es hätte schon andere Paarungen auch zum Ernten gegeben, da ist vielleicht Leobendorf eh noch ein dankbarer Gegner.
Ja, wir haben es nicht schlecht erwischt. Kurze Ergänzung zu deiner Liste der Partien. Das Hassduell hat noch nicht begonnen, weil ein Auto die Zufahrt des Red Bull-Busses blockiert hat zum Stadion. Es beginnt mit 30 Minuten Verzögerung.
Das ist sehr schön. Das finde ich sehr amüsant, weil man muss ja dazu sagen, weiß nicht, ob das alle wissen, das Spiel wird ja aus Sicherheitsgründen nicht dort ausgetragen, wo die Austria Salzburg normalerweise spielt. Ich bin mir nicht sicher, ob das Max Klein ist. Ich weiß es nicht genau.
Aber ist Max Klein.
Ja, ist Max Klein, okay. Die spielen nämlich in Grödig. Yes, you know. Dead Fußballplatz mitten in der Ocker. Den wir ja auch schon besuchen durften bei Auswärtsfahrten.
Mit Blick auf den Untersberg.
Mit Blick auf den Untersberg, mit Blick auf die Autobahn, mit Blick auf den Wartsocker. Eine grandiose Fußballstimmung kommt dort auf. Und die Zufahrt führt auch durch diverseste Felder oder durch Anif, je nachdem, wie man fährt. Und kann ich mir schon vorstellen, da blockiert ein schiefparkendes Auto wahrscheinlich den Bus. Und ja, finde ich sehr passend zu diesem Duell, dass das jetzt noch verspätet beginnt.
Ich möchte noch was zu Franz Haas ergänzen.
Bitte, hast gegoogelt.
Während deiner Ausführungen habe ich mich kurz eingelesen.
Sehr schön.
Weltmarkt, also ein Industrieller, kein Politiker, ein Industrieller, Weltmarktführer bei Waffelanlagen, Snacks, Hohlwaffeln und Waffelröllchen aller Art. Und wunderbare Geschichte.
Das Waffelimperium des Franz Haas. Schön. Es ist ein cooler Sponsor eigentlich, oder? Kriegen die Spüler da zu Weihnachten immer ein Waffeleisen?
Sicher. Tortenecken.
Schön, gefällt mir gut. Ist vielleicht nicht perfekt für den glykämischen Index für die Kicker nach Weihnachten, aber ja, geht uns ja nichts an.
Was und schon, zwar abwärts ist das nicht mehr so genau.
Glaubst? Okay. Was uns schon was angeht, ist die Never-Ending-Story des gewünschten schwarz-weißen Stadions im Süden der Stadt. Jürgen, du hast wieder diverse Telefonate geführt, hast zu uns gesagt, für eine eigene Sendung zahlt es nicht aus, aber es gibt schon wieder ein bisschen Gossip. Bitte, the stage is yours. Klär uns auf, was es schon wieder für kaum glaubbare Possen um das Thema Stadion gibt.
Ja, es ist der übliche Rundruf bei allen Beteiligten, der immer wieder irgendwas Nettes zutage fördert. Zuerst einmal die ganz normalen Dinge. Dieser Ausschuss, der erschaffen wurde im letzten Gemeinderat zum Stadion-Sonderausschuss oder wie er sich nennt, wurde jetzt konstituiert. Es wird demnächst die erste die erste Sitzung dazu geben, wo alle Beteiligten eingeladen werden. Dazu hat der Herr Michi Ehmann im Gemeinderat auch referiert, was da alles stattfinden wird. Da wird man zum Beispiel alle 14 identifizierten oder 16, habe jetzt vergessen, Liegenschaften, die überhaupt jemals genannt wurden für einen potenziellen zweiten Standort, noch einmal evaluieren. Die allermeisten wird man natürlich noch ungefähr 20 Sekunden beiseite legen, weil eh nicht geht. Was vielleicht da noch interessant war, in diesem Gemeinderat hat auch das erste Mal die ÖVP sich eindeutig zu einer Zwei-Stadion-Lösung bekannt. Das heißt, man hat quasi das Erbe, das der schützenden Hand abgelegt, und der Kurti Hohensinner hat jetzt gesagt, er hat die Position gewechselt und ist jetzt auch für zwei Stadien, was ja nicht bei der ÖVP nicht immer so war. Zumindest ein teilweise positiver Aspekt. Und ja, was in der Sitzung dann passieren wird, in der ersten wird man sehen, das wissen wir jetzt noch nicht genau. Was wir wissen ist, dass der GRK jetzt das Askö-Gelände besichtigt hat, in Person von dem uns bekannten Geschäftsführer Matthias Dielacher. Ist dort gewesen, hat sich das angeschaut, hat ihm eh gefallen, aber man ist auseinandergegangen mit dem Fazit, dass das dort einfach nicht geht. Nämlich weil da einfach zu viele Dinge sind, die nicht gehen, wie eine Sportschule, die dort trainiert, die ganze Leichtathletik, die Giants und so weiter und so fort. Auf dem Rasen wird Speer- und Hammerwurf ausgeübt, was mit einer Rasenheizung nicht korrespondiert. Die ist nämlich dann kaputt, wenn der erste Hammer einschlägt. Und so weiter und so fort. Also geht nicht, sagt der Herr Dielacher und sagt auch der Askö, der mehr oder weniger ein bisschen zu diesem Treffen genötigt wurde und dem es aber eh wurscht ist, weil die wollen eh das tun, was jetzt ist. Ist aber dann ein bisschen komplizierter geworden, nachdem ich mit Christian Jauch telefoniert habe, weil der hat gesagt, der Dielacher darf er das gar nicht alles allein entscheiden beim GRK, weil der Präsident Ziesler, mit dem er sich unterhält, weil den Dielacher mag er nicht, mit dem redet er nichts, sagt nämlich schon, dass das mit dem Askö noch immer ein Thema ist, weil er hätte es ja gern. Der Dielacher möchte lieber den Fans folgen und hätte gerne Weinzettel gehabt, was natürlich nicht gescheit geht. Wo man bei Sturm aber auch noch immer der Meinung ist, dass das theoretisch schon geht, wo alle Politiker, mit denen ich rede, aber sagt, das geht sicher nicht, weil das wird viel zu teuer. Wie auch immer, gibt es dann doch wieder die Meinung von Christian Jauch, dass man das mit dem Askö noch nicht verwerfen sollte. Also es ist wie immer, man kennt sich nach allen Telefonaten dann doch wieder nicht ganz gut aus. Momentan schaut es so aus, als wäre das dort auch zu kompliziert, um das tatsächlich umzusetzen. Und dann gibt es ja jetzt im Umfeld von Sturm vor allem, ob der Misere mit dem Stadion, immer wieder mehr die Stimmen, dass man sagt, okay, wir müssen uns einfach ein eigenes Stadion irgendwo hinbauen. Und da habe ich jetzt einmal in den Verein ein bisschen vorsichtig hineingehorcht und ich glaube, ich darf es zitieren, ist Christian ja auch gesagt, unter meiner Ägide ist das mehr oder weniger ausgeschlossen. Und nämlich nicht, weil er nicht mag oder weil er das Thema grundsätzlich blöd findet, sondern weil es wahrscheinlich bei der Kostenwahrheit um irgendwie was mit 100 Millionen Euro gehen wird, um das hinzubauen, was wir wirklich brauchen würden. Und deswegen kann man das, wenn man den Verein nicht als ein ganz anderen saudi-arabischen Investor verkauft, wahrscheinlich einfach abhaken, dass das jemals passiert. Das ist so ein bisschen der Status quo zum Stadion. Das, was man zumindest momentan so sagen darf, was passieren wird oder was sicher auch ein Thema sein wird, vor allem in diesen Ausschusssitzungen. Der GRK wird ein bisschen unter Druck kommen, nicht schon langsam, weil sie eben bei Sturm dann wieder trotz der Einigkeit und der Arbeitsgruppe wieder ein bisschen ungeduldig, weil der GRK sie dann doch immer wieder mal sehr schnell irgendwo ziert, vor allem wenn es um Grundstücke außerhalb ihres Akademiker-Äquators liegt, wo man bei Sturm nicht immer der Meinung ist, dass das ganz so einfach zu akzeptieren ist. Auch aus der Politik gibt es da Stimmen, dass man da dem GRK schon nochmal erklären muss, dass man was man geschenkt kriegt, nicht unbedingt immer nur hinterfragen darf. Also wird man sehen, wie weit da dieser Druck schon bald passiert oder ob das noch ein bisschen dauert. Es gibt natürlich auch bei Sturm ein bisschen so die Befürchtung, dass das in die Länge gezogen wird, damit es in dieser Legislaturperiode kein Thema mehr ist, wo ich glaube, dass man möglicherweise nicht ganz falsch liegt mit dieser Angst.
Es wirkt extrem danach, weil wenn ich höre, dass in einem Ausschuss indiskutable Standorte noch einmal diskutiert werden, klingt es für mich ein bisschen nach Zeitspiel, aber ist in Ordnung. Bin kein Politiker, kenne mich nicht aus, wie das da zu funktioniert.
Wir werden sehen. Das waren jedenfalls so diese Ende September-Vibes zum Stadion.
Mhm, sehr schön. Das mit dem Hammerwerfen und der hinnigen Rosenheizung gefällt mir gut. Das wäre so ein Graz-Posse gewesen, dass man das auf einem Rosen war, eine Rosenheizung drunter als Hammer werfen lässt und dann feststellt, oh je, jetzt ist die Rosenheizung hin. Das hätte noch gut gepasst. Dann ist nicht nur der Rosen hin, sondern auch der Unterbau. Ja, schön. Jetzt haben wir es wieder geschafft, dieses irgendwie seltsame Thema an den Schluss eines Querpasses zu setzen, Jürgen. Fürs nächste Mal müssen wir uns aufschreiben, dass wir da wirklich noch einen Witz erzählen am Ende, weil den du immer forderst, weil jetzt ist schon wieder so komische Endzeitstimmung. Oder?
Immer, wenn vielleicht sollte man das Thema anders positionieren, ja, und damit anfangen.
Ich glaube auch, wir müssen aber jetzt anfangen damit. Wir waren noch so launig nach der Cup-Vorschau, finde ich, und dem Franz Waffelkönig Haas. Ja, vielleicht hat es gereicht, dass ich ihn jetzt nochmal zitiert habe.
Vielleicht sollten wir in den Ausschuss eine Portion Waffeln schicken zur Auflockerung der Stimmung und zu besseren Gelingen der Diskussionen.
Vielleicht kriegen wir welche als Gastgeschenk.
Ja.
Genau, Haas-Waffeln. Was glaubst du, wie sich der Mario gefreut? Gut, hast du sonst noch was zu sagen zu den heutigen Themenblöcken, Jürgen?
Ich habe fertig.
Du hast fertig, okay. Ich auch. Außerdem fange jetzt dann gleich Salzburg gegen Salzburg an. Und
geht's wirklich?
Ich gebe es ehrlich zu, ich möchte es mir schon anschauen. Wenn wir nichts mehr zusammenhängt, dann bleibt mir nur mehr zu sagen, danke, lieber Jürgen. Schönes Danke nach Meidling fürs Dabeisein. Und im Namen von Black FM ein großes Danke an das Team von Das Pod für den technischen Support bei dieser Sendung. Und das größte Danke gilt natürlich euch und eurer Zeit fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Diskutiert bitte gerne mit. Lob, Kritik, Ideen, alles, was ihr zu unseren Sendungen habt. Ab auf die Facebook-Seite oder auf Instagram. Im Notfall könnt ihr uns auch direkt anschreiben. Wir beißen nur selten. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in den Podcast-Apps eurer Wahl. Ein kleines Like, ein Follow, ein Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Das hilft uns ein bisschen, um noch mehr Menschen mit unseren Weisheiten zu beglücken. Ein ereignisreicher Oktober kommt auf uns Schwarze zu. Die Einser kriegt es demnächst auswärts mit dem, haben wir schon gesagt, polnischen Meister zu tun. Die Damen dürfen am 1.10. um 11 Uhr auswärts gegen Wacker Innsbruck ran. Finde ich wieder eine hervorragende Spielansetzung. Und am 6.10. steigt um 20.15 Uhr das Spitzenspiel der Damen, ich nehme an, in der Grum, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, gegen St. Pölten. Da geht es dann um ziemlich viel, ein echter Gradmesser.
Es wurde mal diskutiert, ob das St. Pölten-Spiel nicht doch in Liebenau ist, aber da das in der Grum so gut funktioniert, vielleicht ist man davon wieder abgekommen.
Ich würde es, wenn es geht, immer in die Grum tun, das ist sowieso viel cooler. Die Zweier versucht es gegen Amstetten am 1.10. vielleicht den ersten Dreier zu erhaschen. Ihr seht also jede Menge Chancen, um die Teams unseres SK Sturm lautstark, tatkräftig, stimmungsvoll und feurig, je nachdem wie ihr wollt, zu unterstützen. Wie immer gilt in diesem Segment alles für die Schwarzen. Und in diesem Sinn wünschen wir euch eine gute Zeit und je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Aber auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.